Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Bratwurst and Baklavas. Ich weiß, ihr seid irritiert, weil ich heute anmoderiere, weil normalerweise macht es der Einzigartige, der Wahrhaftige, der sexuell unglaublich attraktive, hochgewachsene Özcan Kosa. Nee, aber Basti geht's heute nicht gut, Mann. Basti, bitte. What's up, man?
Alles gut. Ich ziehe mich für die Community hoch. Jetzt denken alle schon wieder, oh, Bielendorfer ist krank. Bielendorfer, diese Pussy ohne Immunsystem, der kann ja nichts. Aber diesmal ist es nicht krank. Ich habe exakt 0 Stunden geschlafen, weil der Hund Durchfall hatte. Und ich die Nacht auf dem Feld verbracht habe. Es war fantastisch. Es ist so, wenn man nachts so um 4.30 Uhr, wenn die Sonne aufgeht, irgendwo auf dem Feld steht, während neben dir der Hund die Softeismaschine anwirft.
Andersrum wäre scheiße,
ja, wenn ich die Softeismaschine. Während ich die Softeismaschine anwirfe. Ja, das stimmt. Da ich ihm ja bisher die Bedienung des Wasserklosetts noch nicht erklären konnte, war es einfach eine harte Nacht. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dem Olli geht's gut. Das kommt manchmal vor, weißt du. Hunde haben das zwischendurch mal. Aber wichtig natürlich für alle von uns, den Veterinärinteressierten, es darf nicht lange anhalten, der Hund darf nicht dehydrieren. Er hat das alle paar Monate oder alle paar Jahre mal. Aber es ist halt so, ein Hund kann sich nicht helfen. Ich kann mit ihm nicht aufs Klo gehen, das heißt, ich stand mit ihm auf dem Feld. Und dann eine Stunde später wieder und eine Stunde später wieder. Ist schon erstaunlich, was er da so rausholen kann. Also er hat wirklich alle Schläuche leer gemacht. Er hat wirklich gesagt, so komm, wir drehen uns mal komplett auf links. Weißt du, so ein bisschen, als wenn du so einen Öltanker von innen ausspülst. Und ich liebe diesen Hund. Aber so, ich habe halt einfach nicht geschlafen heute Nacht. Das heißt, der Basti muss sich jetzt hochziehen. Ich habe mir gerade 4 Koffeintabletten genommen und mir einen Espresso an den Arm angeschlossen. Und jetzt zack. Guck mal, jetzt bin ich wieder da. Zack, so sieht's aus.
Ich hab diese Nacht auch nicht geschlafen.
Weil du nicht gedacht hast und dich berührt hast.
Nee, wirklich. Ich war gestern auf dem Fußballturnier meines Sohnes.
Oha.
Und
du bist eine Soccer-Mom.
Ja, ich bin richtig Soccer-Mom. Ey, Alter, aber das ist wirklich, also gestern, das war ein Riesenturnier. Die Jungs haben auch gewonnen, ersten Platz gemacht, wirklich.
Wirklich?
Hellauf begeistert. Ja, wirklich, war echt mega. Aber ich, Digga, Unterhemd an, weil ich hatte erst so ein normales, also so ein Zweiteiler, weißt du, so, aber ein bisschen dickeres Material und gestern war ja 34 Grad und ich hatte kurz gedacht, ich bin Jean-Claude Van Damme, hab Unterhemd angezogen, Digga, und stand halt in der prallen Sonne, aber ich hab mir gedacht, ey, pro Spiel 10 Minuten, was soll passieren? Morok, ich komm, dort war gar nichts, wirklich, ich sag noch ab und zu so, hey, habe ich einen Sonnenbrand? Und die so, nee, da ist gar nichts. Gar nichts. Und dann, ich hatte so ein weißes Unterhemd. Und dann hat eine Mama gemeint so, willst du Sonnencreme? Und ich so, nee, weil diese Sonnencreme, kennst du, manche Sonnencreme haben so, sind so gelblich. Und dann färbt es auf das Unterhemd ab und dann kannst du das Unterhemd wegschmerzen, weil du es nie wieder rauskriegst.
Ich frage jetzt nur, bevor du weiter erzählst. Du hast auf einem Sportplatz gestanden, bei einem Fußballspiel deines Sohnes, in einer Joggingbuchse mit einem weißen Unterhemd.
Ja. Ich war ganz kurz Eminem.
Ich bin mir nicht sicher, ob das, also es klingt eher nach Kalle Grabowski aus Ausflug. Also weißes Unterhemd in der Öffentlichkeit tragen ist ja normalerweise, man wurde gerade aus der JVA entlassen und haut seine alte gleich im geklauten BMW weg. Das ist erstaunlich.
Ja, das ist mega. Aber ich sag's mal so, als ich dann hier angekommen bin, habe ich gemerkt, dass es eine richtige Scheißentscheidung war. Morok. Ey, Basti.
Hast du dich schön durchgeknast?
Dunkelrot. Nicht Sonnenbrand, rötlich, bisschen. Es ist einfach dunkelrot.
Aber warum du denn überhaupt dunkelrot? Du bist doch ein Anatole von der Schwarzmeerküste.
Meine Mutter ist Georgierin, Alter.
Du hast doch zu Hause gar kein Bett. Du legst dich doch abends immer auf die Sonnenbank und schläfst dann bis zum nächsten Morgen.
Ich bin Sowjetunion.
Ja,
ich bin halb Sowjetunion.
Von den Sympathiewerten vielleicht, aber doch von der Hautstruktur her bist du doch.
Ich dachte, du bist komplett immun.
Ich dachte, du bist
immer
Uni-Krempel. Nein,
Quatsch, Alter. Ich bin heute Nacht aufgewacht, zitternd. So, ich habe richtig gezittert.
Kleiner Mäuse.
Voll nass geschwitzt.
Du hast einen Sonnenstich?
Digga, keine Ahnung, ich habe glaube ich alles gehabt. Alter, ey, ich nachts... Ich
aber du dann hast dich so nicht eingecremt oder was, weil die Sonne...
Nein, Alter, ich... Hey, ich bin so ein Trottel. Ich mache jedes Mal, wenn ich in Thailand bin, Sonnenschutzfaktor 50 plus, sehr hoch. Ich bin immer im Schatten, ich gehe nur ganz kurz in die Sonne. Ich bin überhaupt nicht so ein Typ, der sich da 10 Stunden in die Sonne legt und braun werden will. Überhaupt nicht, weil mich das nicht juckt. Aber Digga... Ich hab so, und ich war ja vorher im Freibad, ich war 2-3 Mal im Freibad, hatte mich gut eingecremt, da habe ich gedacht, ja gut, jetzt ist schon sehr stabil. Alter Basti, ich kann nicht mehr. Heute Morgen, ich bin in die Apotheke, komm, wenn ich in den Spiegel gucke, ich lach mich tot. Und diese Haut, also ist ja wirklich so ein Abdruck, das negativ einfach von meinem Unterhemd. Auf jeden Fall ist diese Haut dort, so verschrumpelt.
Wie so ein, wie also so ein Engländer im Urlaub, wie so ein Engländer am Ballermann,
oder? Nein, noch schlimmer. Engländer gucken mich an und denken sich, was ist das für ein Depp?
Ich meine, der Vorteil deiner Größe ist natürlich, dass man theoretisch kann man so einen Fingerhut mit Finestil füllen und dann kannst du dich da halt reinlegen. Und dann kannst du dich komplett mit Finestil auffüllen, so ich, weißt du, dass du dann so lange...
gar nicht.
Aber es ist natürlich gefährlich, ne? Also Kinder, hört uns zu, Jean Kosa, schlechtes Beispiel, weil er muss... Also eincremen, wichtig, wichtig, weil sonst Hautkrebs, ich meine...
Auf jeden Fall.
Ich bin mir davon ausgegangen, dass ehrlich gesagt, du mit deiner überlegenen Genetik, du problemlos auf der Oberfläche der Sonne laufen kannst, ohne Sonnenbrand zu kriegen. Ich meine, du bist ein Junge von der Schwarzmeerküste, was immer das auch heißen mag, aber ich denke mal, warm ist bei euch schon, ne?
Ja, warm ist es, aber die Haut ist... Nee, meine Mutter ist ja ganz hell. Meine Mutter, ihre Haut ist ganz weiß, die hat grüne Augen. Sobald meine Mutter 10 Minuten in der Sonne, ihr Gesicht schwillt an. Also die ist extrem sonnenempfindlich und ich komme eher nach meiner Mutter. Auf jeden Fall, weißt du, was das Schlimmste aber an der ganzen Sache war? Ich habe hier so ein Aftersun, hatte ich zufällig dabei und ich mache das drauf und es wurde schlimmer.
Was?
Und es wurde schlimmer, Digga. Und es hat noch mehr gebrannt, weißt du? Dann habe ich halt ChatGPT gefragt, ich so, Alter... Digga, ich sterbe hier gerade. Was soll ich tun? Der so, welches Produkt hast du benutzt? Jetzt ist der Hammer. In dem Produkt ist halt Alkohol. Der so, im meisten Aftersun-Cremes ist Alkohol mit drin.
Alkohol?
Ja. Und weißt da du, ist Alkohol
die,
mit drin.
Damit man im Notfall beim Barbecue mittrinken kann, oder was?
Genau,
Alkohol in Aftersun. Ich kenne das immer nur so Aloe Vera, kühlende Aloe Vera-Creme oder so.
Ja, und ich habe mir jetzt so von Bepanthen halt so ein kühlendes Schaumspray und der hat halt gesagt, nimm ein kaltes Handtuch, ich sitze hier, Modok. 2 Uhr nachts mit so einem kalten Handtuch und friere mir den Arsch ab. Aber das hat echt gut getan und jetzt ist Bepanthen, aber es sieht schrecklich aus.
Oh Gott, hast du dich. Aber ich meine, hast du wenigstens einen guten Gag für die nächsten Wochen? Das ist ja schon mal ein großer Vorteil.
Soll ich nee, Mann, ich habe ja schon letzte Show. Ich schick dir mal ganz kurz, warte, ich schick dir mal ganz kurz.
Ist wirklich Foto. So schlimm?
Es ist wirklich schlimm.
Ich habe am Wochenende. Ich hatte am letzten Wochenende, du siehst immer aus wie so ein LKW-Fahrer, ich hatte am Wochenende die letzte Show meiner Tour. Und war alles super, war schön, im wunderschönen Marientor-Theater in Duisburg. Bist du da schon mal aufgetreten?
Ah, du hattest die Aufzeichnung, Basti.
Genau.
Wie war's denn?
Ja, mega. Mega.
Geil.
Ach du ich hab's Scheiße. Digga.
Das ist übel, gell? Digga.
Ich sag mal so. Tiffany aus Brighton hat angerufen, die hätte gerne ihren Ibiza-Turn zurück. Das ist ja eine der Sachen, wo man wirklich sagen muss, da sind Engländer ungeschlagen. Also der Türke ist gerade auch Augenhöhe mit einer englischen Fußballmannschaft. Das ist ja unfassbar. Ja. Ich kenne das, ich bin früher mit meinen Eltern so nach Mallorca und so gefahren. Und jedes Mal, wenn du da bist, siehst du halt einfach englische Touristen. Ich weiß nicht, warum das ist, warum die Engländer da so ein Problem mit haben. Und die haben irgendwie, entweder fehlen denen irgendwelche Schmerzrezeptoren in der Haut, aber du siehst einfach englische, übergewichtige Frauen, die in der Sonne liegen, wo du denkst, Alter, du kannst nicht mehr unterscheiden, ob die so einen roten Pamela Anderson Badeanzug von Baywatch anhaben oder ob die einfach nackt sind, weil die so rot sind, dass jeder als Dermatologe würde ich, glaube ich, nur durch englische Urlaubsgebiete laufen und kotzen müssen, weil das ist so krass, also das ist ungefähr auf dem Level, aber bei dir ist auf
Das ist richtig schlimm, gell? Sag mal bitte, das Foto ist richtig hart.
Also ich würde dich jetzt gerne beruhigen, aber das ist auf jeden Fall mal ein stabiler Sonnenbrand. Das ist schon.
Das ist richtig stabil, Bruder. Ey, das wird dich so schälen, Alter.
Du hast dir die, du hast dir halt einfach krass den Abdruck deines Unterhemdes in den Körper gebrannt. Also das,
ja, man sieht ja wirklich,
also
einfach du negativ. Hast dich,
das ist Wahnsinn. Das ist ja, ui, ey.
Ja, ja, Bro. Das ist ja, so schlimm,
ist,
Alter.
Die Sonne ist heftig im Moment. Man muss da wirklich aufpassen. So. Und wollte ich ja gerade sagen, ich habe am Wochenende die Aufzeichnung. War ja mega, mega geiles Publikum. Ich Geil. Danke jedem, der da war. Die Hütte hat gebrannt. Aber allerdings hat die Hütte auch gebrannt, weil die Kühlmöglichkeiten dieser Halle doch sehr überschaubar waren. Und sagen wir mal so, man hätte schön Ananasaufguss machen können. Und du kennst es ja selber, wenn es irgendwas gibt, was für das Publikum nicht so toll ist, dann, wenn die Leute da in ihrer, wenn die Leute da in ihrer, ihrem Saft sitzen.
An der Stelle auch nochmal riesiges Dankeschön an unser Live-Publikum, was jetzt bei Bratwurst und Baklava live in der Stadthalle war in Köln. Morduk, da war ja auch 40 Grad drinne, Alter. Ey, wie heiß das im Saal war. Und die haben alle so bis zum Schluss tapfer da gesessen und haben mitgemacht. Wirklich, danke, 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 Leute. Es war eine Mega-Show auch. Ich fand die super lustig.
Ey, voll, voll. In der Stadthalle war ein mega geiler Abend, die, das Publikum. Und ungefähr so war es dann halt auch in der Aufzeichnung. Problem bei der TV-Aufzeichnung hast du natürlich, dass das dann alles nochmal länger dauert, weißt du? Also wenn es so richtig für TV ist, dann ist ja noch mit vorher mit einklatschen und bla bla blub und so. Und die Leute taten mir einfach leid, wo ich so dachte, ey, ich kann da ja nichts für. Und eigentlich ist natürlich mein Job als Verantwortlicher sicherzustellen, dass die Leute da unter klimatisch okayen Bedingungen sitzen. Aber ich kann da, also wir sprechen von einem Saal für 1500, ich kann da jetzt auch zu Hause nicht meine Zweischlauch-Klimaanlage für 300 Euro reinschieben. Wenn die keine haben, dann haben die halt irgendwie keine oder die funktioniert halt nicht richtig. Das Problem ist, der Saal war, bevor Leute reingegangen sind, ja noch okay. Also da wurde das dann gekühlt und Ventilatoren und so, aber dann, bevor die Show halt losging, da sitzen dann halt einfach 1500, das ist ja das Prinzip von The Matrix. Bei The Matrix ist ja, hier Keanu Reeves liegt ja in so einer Röhre und die Roboter oder die Bösen ziehen ja die menschliche Energie ab, bla bla blub. Und das ist ja wirklich so, der menschliche Körper emittiert ja Energie, also Wärme, durch unseren... Ja,
wir sind ja Kraftwerke.
Im weitesten Sinne sind wir Kraftwerke. Man schmeißt oben einen Cheesy rein, dann verbrennen wir den und scheißen unten die Vorstufe von Kohle wieder aus. Genau so.
Ja,
ne?
Klar.
Und
wir haben ja 8 Trilliarden Mitochondrien. Und gib ihm einfach.
Dann gib ihm, genau. Und deswegen war es halt einfach warm im Bums und das tat mir sehr leid für die Leute. Es war allerdings nicht so warm wie da, wo ich gestern Abend, ja, ich habe mir, bevor der ganze Scheißmarathon mit Otto losging, habe ich mir auf Netflix noch eine Doku reingezogen. Vielleicht konnte ich auch deswegen nicht schlafen, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, Digga. Hast du schon Titan gesehen? Die Doku über das Unglück?
Über das enge Arschloch?
Genau, die Doku über dein enges Arschloch, genau. Nein, die Doku Titan. Über die Titan, die Doku über Ocean Gate. Sagt dir Ocean Gate was?
Das ist der zweite Teil von Ocean's 11, oder?
Ei, heute fahren wir mal das richtig Gute. Das ist ja das B-Material, was du heute auffährst. Nein, das ist das. Ocean Gate ist die Firma, die verunglückt ist. Mit diesem, vor 2 Jahren, mit diesem selbstgebauten U-Boot.
Mit der Implosion.
Mit der Implosion, Alter.
Ja, aber dann ist ja Titan, Alter, ein richtig scheiß Begriff, Alter, oder?
Wie, warum ist Titan ein Scheiß? Die sind ja zur Titanic getaucht, deswegen heißt es Titan.
Achso, ich dachte von Tide.
Nee, ja genau, very tight. Das war sie super tight. Also, war wirklich richtig, außerdem hieß das U-Boot ursprünglich, glaube ich, Cyclops 2 und wurde dann, weil es dann Richtung Titanic getaucht ist, haben sie es in Titan umbenannt. Diese Geschichte hat ja viele tragische Anteile. Ich meine, guck mal, das war ein U-Boot, es wurde dann ursprünglich, die zweite Version wurde dafür gebaut, zur Titanic zu tauchen, also da taucht ein U-Boot zu einem Ort, wo sehr reiche Leute unter sehr schrecklichen Bedingungen im Meer umgekommen sind und dann kommen in diesem U-Boot sehr reiche Leute auf dem Weg zu diesem U-Boot, zu diesem Boot um. Und Alter, das könnt ihr euch echt mal reinziehen. Das gibt es jetzt bei Netflix. Das ist, wo du wirklich so einfach immer nur zwischendurch, also ich werde jetzt nicht die ganze Story erzählen, aber einmal so die Grundstory ist, es gab halt so einen reichen, sehr überzeugenden Erfindertypen, der auch einen Abschluss irgendwie in Raumfahrtwissenschaften von Harvard hatte. Stockton Rush, allein der Name klingt schon nach einem Film. Stockton Rush, wer heißt schon? Stockton Rush, Alter. Das ist so wie Johnny Rocket oder, keine Ahnung.
Stockton Rush.
Oder Johnny Gasoline oder so. Er hieß Stockton Rush. Und er sah ein bisschen aus wie so ein Profigolfer, so graue Haare. So ein sehr ernstes, hart geschlagenes Gesicht. Und der hat dann halt irgendwie vor 15 Jahren oder so gedacht, er baut jetzt mal U-Boote selber, um halt Privatfahrten auf den Meeresboden anzubieten. Und er kam dann halt auf die Idee, damit das finanziell umsetzbar ist, weil es gibt ja schon ein paar U-Boote, die gebaut wurden auf dem Marianengraben und so, die werden aber aus unglaublich teuren Materialien gefertigt, aus Titan, aus, keine Ahnung, super starkem Stahl oder sowas, weiß ich. Jedenfalls kam er dann auf die Idee, man müsste das doch auch mal mit Carbon machen, also Carbonfasern.
Okay.
Carbonfasern, das ist zum Beispiel jetzt in Oetzes Porsche Carrera, mit dem er immer zu Hause im Kreis fährt, daraus besteht, der besteht aus Carbonfasern. Super leichtes Material, das sind so, muss man sich vorstellen, sieht so ein bisschen aus wie ein Stahlseil, aber das in so eine Art schwarzes Plastik reingegossen ist, oder so ein schwarzes, wie so ein schwarzer Kleber. Und viele Experten haben diesen Mann davor gewarnt, dass dieses Material, weil man muss sich vorstellen, für die Leute, die sich mit der Tiefsee nicht auskennen, wenn du 4000 Meter runtergehst, dann ist der Druck, der auf so ein U-Boot lastet, unvorstellbar. Das ist einfach ein Druck, der dich als Mensch sofort ohne Schutzanzug zerpressen würde. Du würdest einfach zu deinen Einzelteilen aufgelöst werden. Und dementsprechend haben ihm viele Experten, also so Leute, die sich mit Materialqualität auskennen, davon abgeraten. Und man sieht in dieser Doku halt, wie sie dieses Material testen. So 2015, 2016 rum, also ein paar Jahre her. Und dann immer wieder, man kann an der Erde wohl irgendwie, man kann halt simulieren, einen gewissen Druck unter Wasser innerhalb von so einer Druckkammer und kann halt sagen, okay, das ist jetzt der Druck 4000 PSI, der entspricht ungefähr dem Druck vom Meeresboden. Und du hörst halt einfach nur, wie diese Teströhre macht. So einfach zerrissen wird. Und der Typ testet halt weiter und testet halt weiter. Und irgendwann, wenn er dann so angekommen ist bei, ja, nö, das passt schon irgendwie so. Das Problem ist, dass bei diesen Carbonfasern dass man da hören kann, wie die einzelnen Fasern reißen. So ein bisschen, als wenn du dir ein Gummiband nimmst und das streckst und streckst und streckst und irgendwann reißt das.
Mhm.
Und dann tauchen die das erste Mal mit diesem Ding runter. Da glaube ich noch ohne Gäste, also zumindest die Mitarbeiter. Und die sind dann halt so irgendwie 800, 900 Meter tief und du hörst auf einmal in der Hülle. Und das haben die aufgenommen, weißt du, und die dann testen die, dann sitzen die halt mit so Geräten unter Wasser, also mit so Phonographen oder wie man das nennt, und hören, wie viel von diesen Fasern reißen, um zu berechnen, wie viele denn reißen dürfen, damit nichts passiert. Und ehrlich gesagt, Digga, und du sitzt da schon und denkst so, ey, das ist aber kein guter wissenschaftlicher Ansatz, so im Sinne von, keine Ahnung, wie lange kann ich die Augen zumachen auf der Autobahn, ohne dass was passiert? Und in der Doku geht es dann unter anderem auch darum, dass er halt natürlich Wissenschaftler um sich herum hat. Also so, er hat so einen Engineer, so einen Chefingenieur, der das Ding mit ihm baut. Dann hat er so einen U-Boot-Fahrer, der irgendwie von der Navy ist oder so. Und die alle ihn dann wird halt in der Doku darüber berichtet, wie die ihn halt über die Zeit immer weiter darauf hinweisen, das ist keine gute Idee. Jedes Mal, wenn wir da runtergehen, reißen mehr Fasern in dieser Hülle. Und irgendwann werden wir dort unten sein und dann sind zu viele Fasern gerissen und dann wird genau das passieren, was auch passiert ist. Okay. Dann wird ein Loch eintreten oder wird auf jeden Fall die Hülle reißen und dann implodiert das Ding. Und das ist dann vor anderthalb Jahren, zwei Jahren passiert. Und das Traurige ist, da kann man ja auch, ist im Moment über Social Media von außen betrachtet, man hatte ja keine Möglichkeit, das mit einem Video zu filmen, man hat das ja wahrgenommen über so Unterwassermikrofone. Klingt so unspektakulär. Da waren halt 5 Leute, glaube ich, in dem Boot. Ein Milliardär mit seinem Sohn, pakistanischstämmiger Milliardär, ein englischstämmiger Milliardär und ein Submarine, so der Legende, der schon ganz unten bei der Titanic 20, 25 Mal war oder so. Und natürlich Stockton Rush, der CEO dieser Firma. Und was man draußen hören konnte an der Wasseroberfläche mit diesen Phonographen, war eigentlich nur... Mehr war es nicht. Es war wirklich nur so, wie so ein als wenn du mit einer Metallstange einmal gegen eine andere Metallstange haust. Und dieses Geräusch bedeutete einfach in 4000 Meter Tiefe, dass diese Hülle, in der diese armen Menschen saßen, gerade implodiert ist. Und implodiert heißt, innerhalb von irgendwie 50 Millisekunden faktisch zu seinen, also die Leute, die da drin waren, wurden zu Molekülen zerdrückt. Da war nichts übrig. Und also das ist eine der, wo du wirklich denkst, dieser Typ ist ein Psycho. Also wie konnte da niemand dazwischen treten? Der hat halt alles getan, um wissenschaftliche Tests zu umgehen, weil ich meine, guck mal, in Deutschland haben wir den TÜV und so. Dann ist er nach Neufundland gegangen, damit die Amerikaner ihn nicht testen wollen. Dann gab es irgendwelche U-Boot-Vereine, die gesagt haben, oder U-Boot, wie soll man so, Klassifikationssysteme, die gesagt haben, ey, wir müssen das testen, bevor da überhaupt irgendein Mensch auf den Meeresboden mitgeht. Und er hat halt alles getan, damit das nicht getan wird. Und hat halt den Leuten das beworben als absolut sicher und man muss sich gar keine Sorgen machen. Und am Ende sind halt 5 Leute dabei draufgegangen. Und boah, allein diese Geräusche von diesem U-Boot, wie das dann so in 3000 Meter Tiefe ist und man hört, die haben sich ja dabei gefilmt, wie es dann so ey, das wäre der Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, Bruder, wir steigen jetzt wieder hoch, die Fahrt ist beendet, ich danke sehr. Du kannst doch nicht, ey, ich hätte Todesangst bekommen. Das war so gruselig. Also das ist wirklich, guckt euch das mal an. Für dich auch fette Empfehlung. Würdest du in so ein U-Boot steigen? Wäre das ein Traum von dir?
Boah. Ich sag's mal so. Ja, also ich würde mir das gerne mal, also das Meer ist ja wunderschön. Und ich glaube, es ist auch sehr spektakulär, wenn man sich das Schiffswrack, das Untergegangene der Titanic ansehen darf, weil es ist ja ein historischer Moment, der weltweit bekannt ist. Und aber ich glaube, ja, ich würde mich das wahrscheinlich nicht. Ich bin immer sehr skeptisch. Ich bin auch immer Pessimist bei vielen Sachen. Und der Typ kommt mir halt, wie heißt der nochmal? Der Dr. Rush?
Stockton Rush.
Der kommt mir vor, wie diese Kfz-Mechaniker, der sagt, es geht auf jeden Fall. Ich mach dir deine Bremse mit Kabelbinder ran. Weißt du so?
Ja, Alter, die haben das gesteuert also, mit einem PlayStation-Controller, ne?
Ja, Wahnsinn. Also.
Und da waren Teile aus dem Baumarkt drin. Also die Monitorhalterung und so, das war alles aus dem Baumarkt, wo du so denkst, Alter, wir sprechen ja jetzt hier nicht über einen Traktor oder so, weißt du, wo du mal sagst, okay, ich habe mir jetzt hier meine Handyhalterung selber gebaut.
Ja.
Wir sprechen von einem Teil, was halt unglaublichem Druck aushalten muss, so. Und boah, war das leichtsinnig.
Also
einfach.
Ich glaube halt an sich, das Harte ist ja, der saß ja selber mit drin. Das ist ja das Harte. Weißt du, er hat wirklich dran geglaubt.
Das stimmt, das muss, er hat wirklich drauf
weißt
geglaubt.
Du, er hat ja wirklich dran geglaubt und er war so, nein, das hält auf jeden Fall.
Aber er hat halt auch alle gekündigt, die ihn darauf hingewiesen haben, dass das keine gute Idee ist. Also zum Beispiel dieser Lockridge hieß der, glaube ich, der U-Boot-Pilot, der das ursprünglich steuern sollte, der hat ihm halt gesagt, ey, wir können das nicht machen, das geht nicht. Und am nächsten Tag hat er halt eine Konferenz gehalten und hat gesagt, ey, du bist halt kein Teil von unserem Team mehr, du glaubst nicht dran.
Weißt du, was umso faszinierender ist, ist, dass alles implodiert, der Druck viel zu groß ist, aber in der Tiefsee du trotzdem noch in noch tieferen Gewässern einfach Fische hast, denen das nichts ausmacht, Alter.
Habe ich mich auch schon oft gefragt. Ja, Wahnsinn, selbst auf dem Boden des Marianengraben findest du ja Lebewesen.
Ja. Was für ein Druck, Alter. Also
die haben halt, das stimmt, man sieht auch in den Aufnahmen, wie die runtertauchen, auch auf 1000, 2000. Ich meine, selbst Pottwale kommen, glaube ich, 3000 Meter tief oder so.
Ja. Ne, beim Wahnsinn, Jagen. Oder?
Ja, da sind irgendwelche Gegebenheiten in den Tieren, dass die wirklich so konstruiert sind. Viele Tiefseefische können ja gar nicht an der Oberfläche leben. Also wenn du die hochholst, dann sterben die auf dem Weg nach oben, weil der Druckunterschied so groß ist. Pottwale und so, die haben ein bestimmtes Organ, das das irgendwie ausgleichen kann. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich check das auch nicht genau, warum das dann für Tiere machbar ist. Ich glaube, das Problem ist natürlich die Luft, die innerhalb dieses Containers ist, in dem die Menschen sitzen. Und die wird durch den Druck komprimiert und dieses plötzliche Komprimieren der Luft führt halt dazu, dass du, am Ende wurde dieses U-Boot wie eine Cola-Dose, auf die einer draufgetreten ist, zusammengedrückt und dann auseinandergerissen.
Es gibt so Sachen, vor denen ich einfach richtig Respekt habe. Heißluftballon. Würde ich auf gar keinen Fall.
Nee, auf Heißluftballon. Also gar wir wollen jetzt den Leuten kein. Dieses Video letzte Woche aus Brasilien, Digga. Nee.
Ja, Digga. Oh mein Gott. Weil das Ding ist, guck mal, das ist einfach ein Tuch. Und natürlich, ja, Feuer und die Thermik und dann treibst du es nach oben, ja. Aber wenn dieses Ding kaputt geht, dann hast du halt gar nichts. Genau das gleiche ist bei Helikopter. Also ein Helikopter, weißt du, guck mal, bei einem Flugzeug ist es ja so, auch man sieht es ja bei Segelflugzeugen, die sind ja nicht motorisiert, die gehen mit der Thermik, du hast halt Flügel und die können dann trotzdem noch irgendwie, hast du eine Möglichkeit, es zu landen, weißt du, auch ja, bei einer Cessna, wenn man der Motor aus...
Ein Helikopter hat, das stimmt nicht ganz. Bei einem Helikopter ist es so, dass die Rotoren, wenn der fällt, also wenn der Rotor ausgeht, ne, theoretisch bist du da oben, der Rotor geht aus.
Nein, ich meine, wenn der abfällt, Digga.
Ja, wenn der abfällt, dann bist du am Arsch, Digga. Das ist ja, klar.
Dann
wenn
bist du einfach Stein.
Wenn der so an dir vorbeifliegt, dann bist du ein Stein. Aber grundsätzlich, sagen wir mal, du hast einen Motorschaden und der Motor von dem Helikopter fällt aus, dann führt die Eigenbewegung des Helikopters, also das Gewicht des Helikopters, das sie nach unten zieht, wir sind ja also auch gerade wieder absolute Megaphysiker, wir beiden, diese Rotorblätter sind so gebaut, dass die sich weiterdrehen und dass der Helikopter dann im weitesten Sinne wie so ein Blatt zu Boden geht. Hat auch nicht immer geklappt, aber die meisten Unfälle, sowas wie zum Beispiel hier, wie heißt nochmal, Kobe Bryant und so, das waren meistens diese Sachen, die, wo es dann zum Beispiel zu sensorischen Ausfällen gab und Leute dann im Nebel oder in schlechten Sichtbedingungen irgendwo gegengeflogen sind. Da kann der Helikopter dann auch nichts für. Aber so, Heißluftballon. Heißluftballon ist auch, also sollte ich auch mal für eine Fernsehshow? Kamen sie mir dann auch mit hier Heißluftballon und ist so cool und so.
Auf gar keinen Fall.
Und ich so, nee, glaube ich nicht, dass ich da reinsteige. Ich meine, ich habe sowieso schon Flugangst. Und dann in so ein Ding zu steigen, in so einen Korb, wo über mir einfach nur heiße Luft ist, nee. Und ich habe Respekt vor den Leuten, die in dieses U-Boot gestiegen sind. Du musst dir mal das Video angucken. Das ist öffentlich, das gibt es bei Social Media und YouTube und so, das ist gerade veröffentlicht. Die Ehefrau von ihm war natürlich, wie bei allen reichen Leuten, war die Ehefrau auch mit im Projekt. Und die saß dann bei jedem Ding in so einem Kontrollcenter und hörte halt und kommunizierte, weil die konnten ja per Funk kommunizieren. Mhm. Und dann ruft sie halt nach diesem U-Boot. Und eine der Sachen, die sie hatten, waren halt diese Geräuschsensoren unter Wasser, um zu hören, ob irgendwas passiert. Und dann sagt sie so, Titan, please go, oder Titan, please copy. Und um sie herum sitzen so zwei Typen, auch so Ingenieure. Und dann hört man diese Aufnahme aus dieser Box, wo sie die Geräusche raushören von diesem Gerät, nur POM. Und das war der Moment, wo es implodiert ist. Und die Ehefrau hat es nicht gecheckt. Die dreht sich nur so um zu den beiden Ingenieuren und sagt, was war das? Hey, Titan, do you copy? Und du siehst die Augen von diesen beiden Typen, wie die sich gegenseitig hinter ihrem Rücken angucken. Und die wussten halt sofort, was das war.
Oh, fuck.
Die wussten sofort, okay, ist vorbei. So, dieses Geräusch heißt so viel wie, gerade ist die Hülle gerissen und alle sind tot. Und das Krasse war, dass sie ja trotzdem, was ja auch irgendwie menschlich ist, es gab noch eine dreitägige Suchaktion nach den Menschen mit Timer in den News, mit hier läuft der Timer ab für die Atemluft, die sie noch haben, wenn sie am Meeresboden liegen.
Ja, gut, aber das ist halt noch so Goodwill, weißt du, so. Also,
ja, aber für die Familie natürlich noch schlimmer, weil alle Wissenschaftler wussten, dieses Geräusch heißt einfach, es ist vorbei, so. Ja. Aber natürlich haben sie dann trotzdem noch gesucht. So. Aber diese,
auch wenn du da aussteigen würdest und hochschwimmst, 4000 Meter, das ist okay. Vielleicht
also das noch wirklich, hoch. Dieses Video von diesem Mann, von diesem Stockton Rush, wie der in diesem U-Boot mit zwei, drei Ingenieuren dann in der Tiefe sitzt und das selber kommentiert, wie er draußen die Hülle reißen hört. Also bei einem dieser Tests, weißt du? Wo er dann sagt so, pretty baby, that was a loud bang, that was a loud one, come on baby, we do it deeper. Und du denkst so, Alter, du sitzt in einer scheiß Dose und um dich herum macht klack, klack, klack. Das, wie so viel heißt, wie hier geht gleich die Luzi ab, gleich sind wir alle tot. Und er so, ja, das kriegen wir schon hin. Ey, ich wäre, in einer Million Jahre wäre ich da nicht eingestiegen. Und das Schlimme ist, die Angehörigen der Opfer haben ja noch nicht mal eine Wiedergutmachung bekommen, weil die halt unterschrieben haben, dass es ein experimentelles Gefährt ist, das zum Tod führen kann.
Das ist wie beim Krankenhaus. Wie bei der OP, du unterschreibst und du so, ja, ich kann sterben. Ja, ja, kein Problem. Ich unterschreibe. Ja, ja, ja. Kein Problem, also, ey, alles gut, mach ruhig ja, gut. Alles.
Aber wenn die ein OP-Tuch in deiner Nase vergessen oder so, dann kriegst du, glaube ich, schon trotzdem Geld. Aber bei den meisten anderen Sachen, ja, klar, ich meine, das Leben ist ein Risiko, aber ich bin wie du, ich bin so ein Schisser, ich denke immer bei so Klamotten, ich würde auch gerne Motorrad fahren, aber seien wir mal ehrlich, ey, bei 3 Versuchen ein Glas einzugießen, gieße ich 2 daneben. Ich bin der ungeschickteste Bastard der Welt. Dementsprechend ist einfach keine gute Idee, dass ich Motorrad fahre. Das sollen coole Typen wie Tom Cruise machen, weißt du?
Ja, ich glaube halt auch beim Motorrad, also der größte Teil der Motorradfahrer, das sind auch wirklich sehr sichere Fahrer, die extrem drauf achten. Aber das beim Motorrad ist halt das Problem, wenn ein Auto, und das ist ja auch meistens das Problem, einfach rausfährt
ein Auto ist
oder
ein Problem,
dumm überholt oder irgendwas, dann bist du weg, Alter. Das ist so gefährlich. Also deswegen,
klar,
ich hätte
Schiss.
Es gibt Schiss,
auch echt verantwortungslose Motorradfahrer. Jeder kennt die von der Autobahn.
Ja,
wo du denkst,
natürlich.
Digga, Alter, du spielst gerade echt mit deinem Leben. Wenn du irgendwie auf einer Stelle bist, wo eine Autobahn, eine Baustelle ist und dann ballert einer neben dir mit dem Motorrad da mit 160 durch oder so. Es gibt schon welche, die echt mit ihrem Leben spielen. Aber genau wie du sagst, du kannst der sicherste Motorradfahrer sein. Du kannst dir echt Mühe geben, auf jede Regel zu achten. Wenn vor dir irgendein SUV auf die Kreuzung zieht und du behämmerst da rein, dann hämmerst du da rein. Dann war's das.
Dann bist du da durch. Also was für ein Motorrad würdest du fahren? Oh, sorry.
Ich würde gar kein Motorrad fahren.
Nee, aber wenn du jetzt, du hast ja gesagt, du würdest gerne. Also was für ein, hättest du eher so eine Rennmaschine oder eher so eine Reisemaschine, weißt du, so ein BMW mit so Koffern so links und rechts?
Oh,
oder dann lieber,
das ist so ein Roland-Ding. Du heißt Roland und du fährst so eine BMW. Die sind unglaublich teuer oft, ne?
Ja,
und dann fährst
extrem,
du so eine. So, die sind richtig teuer. Aber das ist sowas so. Das ist so eine ganz. Ich finde, es gibt bei Motorradfahrern auch so ganz unterschiedliche Typen.
Absolut.
Weißt du, es gibt mal einmal so, gibt's so den Marco, der hat so eine. Der früher wäre so ein Typ gewesen, der Sonnenbank-Studios betreibt und der so Rennmaschinen fährt. Der hat eine Freundin und 2 Kinder und wohnt in so einem Haus irgendwo auf dem Land, aber er fährt total gerne die Rennmaschine und hat so blonde, hochgegelte Haare, so Guy Fieri-mäßig. Dann gibt's
aber er hat
Roland,
volle Ausrüstung, aber warte.
Er hat volle Ausrüstung.
Er hat richtig, also das Racing-Outfit hat er komplett.
Das Racing-Outfit, damit man ihn theoretisch nicht zusammennähen muss, wenn er dann gegen den SUV gebracht ist. Dann hat man den Roland. Der Roland ist so ein berenteter IT-Mann oder so, der mit seiner Frau Erika, der macht so Touren auf so Motorrädern, links und rechts, mit so, wo ich mich immer frage, Alter, was ist denn da drin? Da habt ihr euer Butterbrot drin oder was ist, also ihr fahrt da
die machen richtige Reisen, Alter. Ich hatte einen im Fitnessstudio. Ne? Ja, die fahren dann 2 Wochen. Sagen die, wir fahren jetzt nach Schweden. Und dann fahren die jetzt bei 35 Grad. Deswegen fahren die auch meistens zwischen den Autos, wenn es Stau ist, Digga, weil du stirbst halt in diesem Lederoutfit. Also es ist ja wirklich mit Protektoren des. Also das soll dich ja schützen, wenn du mit 100 über die Autobahn schlenderst. Und Alter,
das ist auch der Grund, warum die, also jeder kennt das, es ist Stau und die Motorräder fahren halt durch die Rettungsgasse, findet jeder nervig. Aber da hat mir irgendwann auch mal ein Motorradfahrer gesagt, Alter, im Hochsommer, ich bin echt ein guter Fahrer, im Hochsommer mache ich das auch, weil du hast keine Vorstellung, wie sich das anfühlt, im Stau zu stehen, in der glühenden Hitze mit dem Outfit an. Das geht nicht.
Und Motorradhelm. Also das ist ja wirklich, ich bin ja früher Roller gefahren, ich hatte so eine Vespa. Und wenn du einen richtigen Helm an hast, also nicht so einen Halbhelm, sondern einen richtigen Helm, Digga, du stirbst da drin. Also das ballert ja die ganze Zeit 35 Grad auf deinen Kopf. Und jeder kennt's ja im Auto, wenn du im Stau stehst, du hast trotzdem Klimaanlage an, aber wenn die Sonne auf dich ballert und du hast nur eine kurze Hose und ein T-Shirt, denkst du dir so, puh, schon heiß. Und jetzt stell dir mal vor, ein komplettes Lederoutfit. Alter, da verreißt es dich, Mann.
Das ist wirklich so, das ist, glaube ich, schon heftig so. Und dann gibt es den Shopper-Typen, das ist dann entweder jemand, der in so Motorradverein ist, weißt du, der so Harley-Davidson-Shopper fährt, das ist dann entweder so Hells Angels-mäßig oder so Alex Jolich-Typen. Kennst du noch Alex Jolich?
Nee.
Von Big Brother?
In der ersten
Big Brother-Staffel.
So genau,
der hatte so eine, Nee, du meinst den Dicken, das Bärchen aus der zweiten Staffel. Das
nein, ich weiß, welchen du meinst. Der war so ein bisschen Kurzhaarfrisur, stabiler Typ so.
Ja, nee, der hatte, damals hatte er so eine Beatles-Frisur, aber das waren die frühen 2000er, da durfte man das noch tragen. Hatte so einen ganz ungesunden Hautfarbe zwischen braun und knallrot. Hatte dann auch, war der Erste, der, glaube ich, im Container gebumst hat, weil er mit einer von den blonden Mitbewohnerinnen was angefangen hat.
Warte kurz.
Was war das?
Ah. Das ist gerade mein Körper.
Hast du gerade abgespritzt? Also ich hätte nicht gedacht, dass Alex Jolich das bei dir. Das war Das aber, warte. Heute ist aber Bukake-Abend im Hause Kose.
Ich sprühe gerade hier meinen Körper nochmal ein. Das tut so weh.
Ich bin ganz ehrlich, ich stelle mir ehrlich gesagt vor, dass wenn du kommst, dass das exakt so klingt. Ich bin ehrlich. Und dann dieses Geräusch von so einer
bei mir ist so.
Ich glaube, ja, dass du begehrtes Schweinemännchen bist, dass das so nicht enden wollen. Schweine können ja 36 Stunden ficken, habe ich mal gelesen. Könnte ich mir vorstellen, dass bei dir auch so ist.
Du bist so ein ekelhafter Mensch, Alter. Du bist einfach ekelhaft, Moloch. Warum? Also guck mal, wenn ich so einen Artikel lese, wenn ich lese, der Geschlechtsverkehr eines Schweins, da höre ich auf zu lesen, weil ich sage dann so, nee, will ich nicht wissen. Aber du bist dann der Typ, der ist aber richtig interessant.
Dann nehme ich das nochmal, meinen Lolli in die Hand und denke an das Schwein beim Bumsen. Genau so.
Aber kennst du diese Michele-Typen, die dann so eine Rennmaschine haben, eine kurze Jeanshose, nur ein T-Shirt, Sportschuhe und dann einen weißen Helm, wo drauf steht Fires in the House.
Genau, das sind die halt Typen, das sind die Typen, also wenn wir von Motorradfahren sprechen, das sind die Typen, wo dann so ein kleines Kreuz am Wegesrand irgendwann steht. Und dann steht da irgendwie Jan Philipp oder Hans Martin. Und dann denkst du, hätte er vielleicht nicht machen sollen. Ist nicht so.
Was würdest du jetzt für eine Maschine fahren? Sag mal.
Ich bin Chopper-Baby, Digga. Ich bin Chopper-Typ. Also wenn ich ein Motorrad fahren würde, aber nicht so eins, das habe ich mich immer gefragt bei diesen krassen Harley-Davidson.
Mit so einer Jeansweste, Alter.
Mit einer Jeansweste.
So eine Jeansweste, wo so Aufnäher sind, Rock am Ring.
Die ich mir selber gebastelt habe. Genau, Rock am Ring Aufnäher, genau. Na, genau, Oberkörper frei und nur die Weste drüber.
Ja, und nein, dann fährst du bei so einem Motorradgang vorbei. Du sagst, hallo Kollegen, wie geht's euch? Alles nein, okay? Kennt ihr das Lied? Highway to Hell.
Hey.
Born to be wild.
Du Kleiner, der aussieht, als wenn er bei New York Pizza oder bei Domino's rumfährt mit deiner Vespa. Weißt du, früher immer irgendwo an der Tankstelle in Stuttgart-Hausen gestanden mit deiner beschissenen Vespa. Immer so, ey Mädel, hallo, guck mal hier. Ich hab mich gemischt drin. Guck mal, wollt ihr mal eine von euch mitfahren?
Nein, ich habe dann immer Italienisch geredet. Ich so, ciao bella. Und mehr kann ich nicht sagen.
Ciao bella.
Aber ich bin ja fast draufgegangen mit dem Roller, Alter.
Was?
Ich bin ja in der Innenstadt von Stuttgart gefahren, Theodor-Heuss-Straße. Neben mir ein DHL-Lieferfahrzeug und der Typ zieht einfach rüber.
Ja.
Der Typ hat einfach rübergezogen in der Theodor-Heuss, also auf der Theodor-Heuss-Straße ist so zwei Spuren Richtung Hauptbahnhof, zwei Spuren Richtung Rote Bühlplatz. Und der war auf der rechten, Digga. Ich bin in der mittleren Spur, also die zu den Inseln zeigt, so im Bereich war so grün bepflanzt. Und dann bin ich wirklich, habe ich mich so abgestoßen vom Roller und habe mich da halt auf diese Wiese geschmissen und komplett so mehrmals rotiert am Boden, alles aufgeschürft. Und dann bin ich dem Typen hinterhergefahren. Weißt du? Dann mein Roller war komplett am Arsch an der Seite und der war halt im Katharinenhospital. Der ist dann links abgebogen, dann habe ich meinen Roller wieder gepackt. Bin
der ist abgehauen oder was?
Ja, Mann, Digga, der ist einfach rüber, er hat mich ja nicht geboxt. Er hat mich so rübergedrängt, ich musste, weißt du, mein Roller ist halt auf dem Boden und er ist dann einfach weiter. Und dann bin ich dem hinterher und dann hat der Paket ausgeliefert vom Katharinenhospital. Ich lauf rein, ich so, du dreckiger Bastard, bla. Und alle gucken mich an, als wäre ich der Assi. Weißt du, komplett aufgeschürt.
Könnte an der
Und so, könnt ihr bitte hier rausgehen? Ich so, all die Fresse, bla bla. Und dann wollten die Polizei drohen mir mit der Polizei. Weißt du, aber du kannst halt nichts nachweisen. Was soll ich machen? Kannst ja nichts nachweisen.
Richtig. Und halt, ja, ich vermute mal, der junge Mann hat sich nicht entschuldigt.
Nee, gar nicht. Das hat den gar nicht gejuckt. Aber ja, was soll ich dir sagen, Basti? Also du wärst eher der Chopper-Typ, ja?
Ich wäre ein Chopper, ja, aber nicht so dieses Chopper-Chopper-Ding, was du jetzt meinst. So, weißt du, ich verstehe mal nicht bei den ganz großen Choppern, wie die da sitzen, weißt du, wenn die so nach hinten gelehnt sitzen und die Arme so ganz weit ausgestreckt haben.
Ja, fett, Alter.
Ja, aber das muss doch anstrengend sein, sich die ganze Zeit so zu halten, oder?
Ja, natürlich ist es anstrengend, wenn du so ein hohes Lenkrad hast, meinst du, wo du die Arme richtig hoch... Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, ja, klar.
Dementsprechend, ich würde ein bisschen kleineres Modell wählen, aber das wäre, also wäre voll okay für mich, so 120, 130 zu fahren. Mehr muss ich darauf nicht. So Rennmaschinen finde ich einfach nur unsympathisch. Das würde ich überhaupt nicht machen wollen.
Rennmaschine gar nicht, gell? Nee, das, Rennmaschine hat mich auch nie angeturnt. Also, wäre jetzt nicht so mein Fall. Ich wäre auch eher so, ja, Harley würde ich gern fahren, aber ist sehr laut, Mann. Harley, das ist so extrem laut.
Du und ich, wir könnten noch mal eine Chopper-Tour durch die USA machen.
Weißt du dass das mein ein Mitglied bei mir im Fitnessstudio gemacht hat?
Nein, das wusste ich nicht, der weil Gerhard. Ich nicht alle Mitglieder deines Fitnessstudios kenne.
Nee, ich habe gedacht, vielleicht habe ich dir die Geschichte schon mal erzählt. Der Gerhard, ein unglaublicher Mensch, der ist in einem Waisenheim aufgewachsen. Und die haben ihn damals gefragt, mit 7, der war ja jahrelang Mitglied bei uns und hat mir so seine Story erzählt. Unglaublich erfolgreicher Immobilienmakler, der immer pendelt zwischen den USA und Deutschland, sehr oft in New York und wirklich sehr wohlhabender Mensch. Und dann habe ich ihn halt mal gefragt, so hey, wie war das, also wie bist du an diesen Job gekommen, wie hast du dich hochgearbeitet? Und dann hat er gemeint, Özcan, ich bin in einem Waisenheim aufgewachsen, ich habe meine Eltern nie gekannt und die haben mich mit 7 Jahren gefragt, was ich werden will und ich habe gesagt, Millionär. Das war seine Aussage. Und dann hat er, Bro, halt das Gymnasium abgeschlossen, hat dann noch studiert, also war ein extrem zielstrebiger Mensch und hat seinem Kumpel Geld gezahlt, dass der für ihn in andere Vorlesungen geht, zeitgleich, dass er die Unterschriften einholt, weil dass er halt schneller fertig mit dem Studium ist, dass er viel schneller ins Berufsleben kann. Und dann hat er gesagt, hat er das Ganze halt durchgespielt in 3 Jahren und hat sich dann hochgearbeitet und war dann irgendwie mit 22 oder 23, hat er gesagt, Özcan, war ich Millionär. Und dann habe ich mir einen Ferrari gekauft, ich bin mit dem Ferrari losgefahren und nach 1 Kilometer bin ich rechts rangefahren und habe angefangen zu heulen, weil ich mir gedacht habe, okay, und was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ich habe das jetzt erreicht, was ich wollte, aber was kommt jetzt im Leben? Weißt du?
Argumentativ ganz schlüssig, ne?
Ja, ja, fand ich, das war eine richtig krasse Biografie auch, wenn du dir das so erzählst. Es war sehr emotional und dann hat er angefangen, passt auch zum Thema, Motorradrennen zu fahren. Und er hat gesagt, Özcan, ich habe immer gewonnen, weißt du warum? Weil ich keine Angst hatte vor dem Tod. Weil ich mir gedacht habe, ist mir scheißegal, ob ich jetzt sterbe. Also richtig krass, Alter. Und er hat gesagt, ich habe nie gebremst. Da, wo andere abgebremst haben, bin ich voll rein. Und mir war es scheißegal. Und deswegen hat er gesagt, ich habe immer gewonnen. Und irgendwann hat er sich dann gedacht, er hat sich ein neues Ziel gesetzt. Er will durch die USA mit einer Harley Davidson reisen. Und hat dann jedes Jahr sich eine Route ausgesucht und ist dann für 6 Wochen oder 4 bis 6 Wochen ist er in die USA gereist und hat dann wirklich diese Route abgefahren. Und er hat dann, keine Ahnung, sein Motorrad hatte, ich weiß jetzt nicht, utopische Zahl, keine Ahnung, 500.000 Kilometer. Und Harley Davidson hat ihn dann gefragt, ob sie sein Motorrad im Museum ausstellen können. Weil er hat ja den Traum des der American Dream hat er ja gelebt dann. Das ist ja das, was die auch so propagieren, so hey, freies Leben und Cruise durch die Staaten. Und er war einer der wenigen, die das gemacht haben. Und er hat dann gesagt, nee, also ich verkaufe sie euch nicht, aber ich kann sie euch gerne leihen. Also ihr könnt die dann ausstellen. Und aber wenn ich dann wieder fahren will, dann hole ich sie wieder. Weißt du? Aber okay. Unglaublicher Mensch, Alter.
Das, und lebt Gerhard noch, das weißt du nicht, ne?
Ja, der war jung, Alter. Der war, keine Ahnung. Wann habe ich im Fitnessstudio gearbeitet? Vor 18 Jahren. Da war der vielleicht Mitte 40.
Oh, okay.
Ja, ein gut aussehender, strukturiert, extrem freundlicher Mensch, Alter. Wirklich, also der hat mich sehr geflasht.
Ich finde es krass, dass es so Leute gibt, bei denen alles funktioniert. Es gibt manchmal so Leute, die hasse ich ja, bei denen alles funktioniert, weißt du? Das Leben hat ja auch was mit, also klar, der kam jetzt aus schwierigen Verhältnissen und so, aber er hat ja nun wirklich das Maximum da rausgeholt.
Absolut.
Und es gibt ja so Leute, die sind vom Glück geküsst. Aber wenn ihr ehrlich ist, also wenn man uns beide jetzt anguckt, uns beiden Kackvögel, das habe ich am Wochenende noch bei meiner TV-Aufzeichnung gedacht. Ey, ich stand vor diesem Theater, meine hässliche Fresse in 30 Meter mal 10 Meter groß vor das Ding per Videoleinwand. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren würde in meinem Leben, als ich die Fresse gekriegt habe in die Schule, weißt du? In die Schule habe ich gerade, in die Schule gesagt.
Ja, da merkt man, dass du nicht lange dort warst, ja.
Ja, ich war nicht lange dort. Nein, aber weißt du, wenn mir einer gesagt hat, Alter, irgendwann steht dein Name riesengroß an einem Gebäude und da kommen 1500 Leute, um dich zu sehen und so. Eigentlich vergisst man selber, wie sehr man vom Glück geküsst wurde. Und auch wenn man nachts auf dem Acker steht und einem der Hund auf die Füße scheißt, ist es trotzdem ein sehr schönes, sehr bestätigendes Leben. Aber ich bin genau wie du jetzt zum Beispiel, so Gefahrensachen umschiffe ich halt immer. So Motorrad oder, ich meine, ich glaube, der Heißluftballon ist nicht mal so gefährlich. Also ich glaube, da ist relativ wenig passiert, bis auf dieser schlimme Unfall gerade wieder. Aber irgendwie denke ich immer, bei allem, wo die Gefahr besteht, dass was passiert, das umschiffe ich halt gerne.
Ja, ich will auch nicht Bungee-Jumping machen.
Nee.
Also nee. Da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, nee. Also, nee, will ich nicht, Alter. Ich bin halt der Typ, wo die sagen, ey, one in a million, und ich bin dieser One.
Weißt du? In Dortmund konnte man früher vom Fernsehturm Bungee-Jumping machen. Und ich war noch einen Tag vorher da. Am nächsten Tag gab es da ein Unglück. Da ist nämlich, und das Blöde und wirklich Schlimme war, ich glaube, ich habe es aber auch schon mal erzählt, da war unten ein Café an diesem Fernsehturm. Und während da Leute halt Bungee-Jumping gemacht haben, konnte man sich als Freund, Verwandter, sonst was, unten in das Café setzen und ein Käffchen trinken. Und dann ist da ein Familienvater runtergesprungen, unten saß die ganze Family und wartete auf ihn. Ja, und dann ist halt einfach das Seil gerissen. So. Ja,
halt die Fresse, das ist nicht dein Ernst jetzt.
Doch, und dann ist die arme Socke halt vor der gesamten Familie nebenan, ich glaube, er ist irgendwie in dieses Café eingeschlagen. Es war auf jeden Fall ganz schlimm. Und das ist, dann wurde auch die Station geschlossen.
Ist das jetzt eine echte Geschichte?
Ja, Todes, kannst du eingeben. Todesfall, Fernsehturm Dortmund Bungee. Ist passiert, ja.
Oh mein Gott.
Das ist schon lange her, 15, 20 Jahre, aber war auf jeden Fall schlimm.
Also für die Person natürlich schlimm, aber für die Familie, das ist ja ein Trauma. Ohne Ende. Oh mein Gott.
Das ist...
Oh mein Gott, boah, ist das schlimm, Alter.
Ja, yep, also, das ist ziemlich schlimm.
Also, wie gesagt,
2003, blablabla, 2003, tödlicher Unfall beim Bungee-Jumping.
Ja, manche brauchen Dortmund. Das ja, also diesen Adrenalinkick, manche brauchen das ja, das gibt denen ja Lebenskraft, sage ich jetzt mal. Aber ich, nee. Also auch so Höhlen, so Höhlenkrabbeln, Alter, wo du gerade noch so, wo du ausatmen musst, dass du 30 Zentimeter weiter vorkommst. Nee. Boah, Alter.
Nee, ist auch sowas, wo ich so denke, nö, lass mal, da kriegt ihr mal da rein. Aber
ich guck die Doku dann an. Also ich guck gern die Doku an, wenn die... Guck mal, ich hab das schon mal gesagt und ich sag's nochmal und ich betone es und ich unterstreiche das mit Ausrufezeichen, Exclamation Mark, alles mit drin. Wäre ich... Also würde es auf der Welt nur mich geben, also mich multipliziert, ich weiß, ein Albtraum für dich.
Wie 7 Milliarden Özcan Kosas.
Ja, ich wäre nicht außerhalb von Stuttgart gegangen. Ich hätte gesagt so, hey, ist doch schön hier. Nein, ich will gar nicht wissen, wie es ist, auf diesem ganz hohen Berg oben zu stehen. Nein, ich würde jetzt kein Schiff bauen, um zu sagen, okay, dann fahren wir mal los. Vielleicht finden wir nach ein paar Monaten Land und wissen auch nicht, wer dort lebt und was aber da auf uns zukommt.
Aber sehr wahrscheinlich verrecken wir alle an Skorbut oder sterben an irgendwelchen krassen Krankheiten.
Ich glaube nie im Leben, Digga. Oder hey, ich baue jetzt ein Gefährt und ich will runtertauchen, noch tiefer. Ich bin ja schon so, Moruk, wenn ich in Thailand bin und ich schwimme und ich merke, das Wasser wird dunkler, also es wird tiefer einfach, dann schwimme ich ganz schnell wieder zurück. Und auch wenn ich so Stand-Up-Paddling mache auf dem Meer und ich merke, es wird dunkler, dann ganz schnell wieder zurück, weil ich will gar nicht in diese Region gehen. Gar nicht. Also kann man mich auch sagen, du Schisser. Ja, ja, gerne. Also ihr könnt mich auslachen, alles machen. Aber nein.
Naja, das hat ein Evolutionswissenschaftler mal gesagt, dass wir wahrscheinlich eine Gesellschaft der Feigen sind. Weil realistisch gesehen, guck mal, genau was du gerade sagtest, gab es natürlich schon seit Anbeginn der Menschheit die Typen, wo es, wenn es im Busch gewackelt hat, gesagt haben, oh, vielleicht ist da ein Tiger, da gehe ich jetzt mal rein. Und dann gab es die Typen, die sagten, oh, da ist ein Tiger, ich verpiss mich jetzt mal. Und wer hat wohl wahrscheinlicher überlebt? Und das über Jahrtausende, also über viele Generationen. Natürlich waren es die Typen, die gesagt haben, Alter, ich glaube, da ist ein Tiger im Busch, ich gehe jetzt mal lieber. Dementsprechend sind wir wahrscheinlich das Ergebnis von Feigen und Feiglingen. Weil, ja, weil die Nachkommen von den Nicht-Feiglingen, die sind nie entstanden, weil die Nicht-Feiglinge alle gefressen wurden oder überfahren oder erschossen, verhungert sind oder auf dem Schiff umgekommen sind. Das ist wirklich relativ...
Bro, jetzt stell dir mal vor, es ist 1969, okay? Und die kommen zu dir und mir und sagen so, hey, hört mal zu. bis jetzt war noch niemand auf dem Mond. Aber hey, ihr zwei, wir hauen euch jetzt in so eine Zentrifuge und dann setzt ihr euch da rein und dann fahrt ihr mal ein paar Runden und müsst dann auch kräftig ausatmen. Ja, jetzt seid ihr eigentlich ready. Und dann fliegt ihr jetzt mit einer Rakete hoch. Und später, wenn ihr dann im Weltall seid, dann macht's plupp, dann wird diese kleine Kapsel hier wegspringen von dieser Rakete. Es gehen Fallschirme auf und dann landet ihr auf dem Mond. Bis jetzt haben wir das noch nicht gemacht, aber ihr. Und dann wäre es geil, wenn ihr da aussteigt, ein paar Infos einholt und dann wieder in diese Kapsel, von dort wieder hochfliegt, in eine Rakete und dann wieder zurück. Digga, nie im Leben.
No.
Nie Thank im you, Leben.
Sir. Thank you, sir. Nee, wäre ich nicht dabei gewesen.
Aber
nee.
Ich glaube, die hatten damals, guck mal, zur Zeit von Königen hattest du halt keine Wahl. Der König hat gesagt, geht und erkundet die Welt. Wir wollen, dass unser Königreich größer wird. Und wenn du es nicht gemacht hast, hat er dir halt den Kopf abgehackt.
Aber wir beide, wir wären halt am nächsten Morgen, an dem Tag des Aufbruchs, weißt du, alle stehen schon ganz aufgeregt. Am Pier von, was weiß ich, in Portugal und der König sagt, wir wünschen euch nur das Beste und du wärst ja Vasco da Gama, also du wärst Vasco da Aja
gewesen. Ja, ich werde Vasco da Gama, das war der erste, der über Südafrika gesegelt ist, gell?
Keine Ahnung.
Ja, Vasco da Gama war das, glaube ich, ja.
Kann gut sein, das wärst du dann gewesen und dann wärst du halt auf dem Weg zum Boot, dann läufst du dann so hoch zu deiner... was weiß ich, die Santa Maria de Cruz de Portugueso oder so. Und dann, Mist, umgeknickt. Aua, 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 aua. Jetzt habe ich mir aber wirklich, ich glaube, ich habe eine Zerrung. Tut mir leid, lieber
Bro,
König.
Nee,
aber
weißt du, was ich gemacht hätte? Ich wäre auf das Schiff, weil so der König ist dort, die Königin, Prinzessin, das ganze Volk, alle so, Özcan, Özcan. Da wäre ich aufs Schiff gestiegen. Ich so, ich werde jetzt die Welt erkunden. Und dann wäre ich einfach nach Spanien gesegelt, hätte dort einfach 4 Jahre Urlaub gemacht. Dann wäre ich wieder zurückgefahren. Ich so, hey Leute, hey, da draußen gibt's einfach gar nichts.
Gar nichts?
Hey, es gibt gar nichts. Das ist so krass. Also, außer gute Margaritas. Richtig gute.
Gute Margaritas. Ich habe Oliven mitgebracht. Guck mal hier, lecker. Und schön Serrano-Schinken. Länger. Und
sagt euch das Lied La Cucaracha etwas? Also so.
du hättest den Macarena nach Portugal gebracht. Ja. Das wäre eine gute Idee gewesen. Wir wären auch beides keine Entdecker gewesen. Wir sind richtig mit unserem Mikrofon in der Hand. Einfach hier sitzen, darüber reden, wie andere Leute sich umgebracht haben. Ich wäre auch nie in dieses U-Boot gestiegen. Ich bin wirklich ein Feigling, wenn ich mal drüber nachdenke. Hast du ja auch schon bei unseren Drehs und so gemerkt, immer wenn es irgendwie bremslich wird, sag ich so, nö, lass, ach, da können wir hier. Nö.
Das ist Bastis Hauptsatz gewesen. Den hat er immer gebracht. Also ich halte das jetzt nicht für eine gute Idee.
Das stimmt, das habe ich wirklich gesagt.
Das ist immer der Satz, den du dann immer sagst. So. Also ich halte es jetzt nicht für eine sonderlich gute Idee. So hast du das immer formuliert.
Meistens hatte ich auch recht damit.
Ja, du hast halt überlebt. Weißt du?
Ich habe überlebt.
Du
hast, ich bin da, um davon zu überrichten.
Ja, aber ich würde dich mal korrigieren. Ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, dann bist du kein Schisser.
Nö, wenn es auf die Fresse gibt oder so, nicht. Auf jeden Fall nicht, genau. Dann bin ich nicht der Wegläufer. Nee.
Genau, so, weil ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel mit deiner Frau unterwegs bist und einer kommt durch dumm oder auch zu zweit, dann würdest du die Konfrontation wagen. glaube ich. Da würdest du nicht wegrennen.
Ich wage die Konfrontation. Wobei man auch da sagen muss, liebe Zuhörer, es gibt ja diese alte Regel, es gibt ja diese Selbstverteidigungs-Heinis immer, die so im Fernsehen auftreten und so. Und der Klassiker ist immer, dann wird gezeigt, kennst du nicht diese Videos, wo irgendwelche selbsternannten Selbstverteidigungs-Heinis erklären, wie man sich gegen Messer und so oder gegen eine Waffe.
Ja, Alter.
Und dann immer, wo dann so Social Media mäßig dann immer umschaltet. Wie einer verboten. So das macht, sich umdreht und dann steht er auf einmal im Himmel. Ja, das gehört verboten, weil das erzeugt das Bild, dass jeder Otto-Normalmensch, wenn eine Waffe an seinen Kopf gehalten wird, einfach nur durch überschnelle Reflexe in der Lage ist, den Gegenmensch zu entwaffnen. Nein, ist er nicht.
Keine Chance. Also es gibt so einen Typen, und das finde ich sehr cool, der ist immer vermummt, hat dann auch, der gibt dann seinem Gegenüber einen Helm und er hat ein weißes Shirt und er hat ein Edding in der Hand. Und nimmt Kampfsportler. Er nimmt Kampfsportler und sagt dann so, okay, wir simulieren das jetzt. Er hat einen roten Edding und du versuchst mich jetzt abzuwehren. Okay? Und dann zeigt er, was innerhalb von 10 Sekunden passiert, Digga. Also 4 Einstiche und 3 Schnitte. Weißt du? Mit dem Edding. Das siehst du dann auf dem Shirt. Weil das ist ja zack, zack, zack. Und ich finde, da bin ich voll bei dir, diese Videos gehören verboten. Weil du erzeugst ja so ein Bild, dass du sagst, hey Leute, wenn da einer kommt und er sagt dann, hö, hier, ein Stich, dann nimmst du den linken Arm hoch, greifst ihn an das Handgelenk, drehst die Hand um, entwaffnest die Person, hältst ihn fest, bis die Polizei kommt. Nein, Alter, renn. Renn, genau. Renn, renn, renn. Und die Frau stehen lassen, einfach.
reinschöpfen so. Ey, Schatz, du machst so, tschüss. Ey,
Bro, es gibt so krasse Videos, wo so Motorradfahrer irgendwo in Brasilien, da sind so Pärchen, die kommen dahin und wollen die halt überfallen. Dann siehst du, wie der hintere Typ vom Motorrad absteigt und dann der Freund einfach wegrennt. Lässt seine Frau stehen und die greifen von ihr die Tasche, sehen aber, wie der Freund wegrennt. Und dann geben sie die Tasche wieder zurück. Weil die sich denken, Alter, was hast du für ein Arschloch, Freund? Weißt du, das ist doch, also jetzt mal ehrlich, Bruder. Das ist doch das Herz. Stell dir mal vor, du bist die Frau und der Typ rennt einfach weg. Ich würde mich von dem, würdest du dich danach trennen? Mal ehrlich jetzt.
Ja. Ja, ja. Es gibt einen sogar guten Film, dessen Titel mir gerade nicht einfällt, der genau um diese Frage geht. Da wird eine, ich glaube, schwedische Familie oder so im Skiurlaub gezeigt. Und die sitzen auf so einer Außenterrasse. Und da ist der Berg, ne? Also im Hintergrund sieht man den Berg. Und er sitzt da mit seinen Kindern und so, mit seiner Frau und trinken Kaffee oder was. Und auf einmal geht eine Lawine runter. Und es ist ein fiktiver Film. Aber der Vater rennt einfach weg und lässt seine Familie zurück. Und schubst seine Frau noch zur Seite in Todesangst. Und dann geht der Film darum, nicht nur wie diese Beziehung das überlebt, aber durch Zufall überleben halt alle Mitglieder der Familie, auch die, die er zurückgelassen hat. Und dann geht es darum, was dieser Vertrauensbruch und was diese Situation mit der Beziehung der Eheleute macht. Dass er halt bereit gewesen wäre, seine Frau zu opfern. Ich weiß nicht mehr genau, ich habe den nicht gesehen. Ich habe nur einen Bericht drüber gelesen, ob er eins der Kinder rettet. Also am Ende werden ja alle gerettet, aber du weißt, was ich meine. Dass er eins von den Kindern mitnimmt und eins zurücklässt. Das ist schon krass. Also psychologisch finde ich das einen guten Ansatz.
Das ist, wo ist der? Warte mal, ich check das gerade.
ChatGPT.
Schweden, ja. Höhere Gewalt oder Tourist von Ruben Östlund. 2014. Familie macht Skiurlaub in den Alpen, plötzlich kommt Lawine und er rennt einfach weg. Die Lawine verfehlt zwar, aber das Vertrauen der Familie ist zerstört. Höhere Gewalt oder Tourist. Also wahrscheinlich je nachdem, welche Sprache du wählst. Das ist ein krasses Beispiel. Also ich wüsste nicht, wie ich da reagieren würde. Also jetzt mal grob gesagt, ich glaube, wenn...
Dass eine Beziehung das nicht überleben würde, oder?
Ich habe dir doch mal erzählt, dass ich in Amsterdam war und ich sag's mal so, die Freizeitaktivitäten von Amsterdam sehr genossen habe mit meiner Frau, okay? Und dann war ich in so einem Süßigkeitenladen. Habe ich dir die Story? Doch, das habe ich dir doch erzählt. Dann bin ich in diesem Laden, Basti. Wir zwei machen Photosynthese und essen nebenher, aber stehen jetzt so, okay? Und draußen hörst du auf einmal so bam, 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 bam. Und voll die Explosion, okay? Und ich sehe, wie vor dem Laden alle wegrennen. Alle rennen in eine Richtung, wirklich Familie mit Kinderwagen durch die Straßen. Ah, richtig Panik. Und ich und meine Frau, wir gucken so paralysiert einfach raus. Wir haben keinen Schritt nach links, keinen Schritt nach rechts gemacht. Und weißt du, was dann aber kam? So ein Drache. Und das war halt chinesisches Neujahrsfest. Und die haben da halt Böller gezündet. Aber die Leute haben gedacht, das ist ein Anschlag. Und sind halt alle abgehauen. Nur wir, sogar der Typ hinter dem Tresen hat sich in seinem Zimmer versteckt. Nur wir zwei haben so einfach so stehen geblieben, wie so ein Reh, was auf der Straße steht, dem du mit Fernlicht entgegenkommst. Weißt du? Einfach nur dieser Blick.
Ihr seid einfach erstarrt, beide.
Einfach erstarrt, Morok. Wirklich. Und nichts gemacht. Ich stand einfach 2 Minuten, bis dieser Drache kam. Ich war so, was ist denn jetzt die Auflösung?
Und was war da genau passiert?
Die haben da ja Feuerwerkskörper.
Ah,
weißt
okay.
du?
Okay.
Also riesen Feuerwerkskörper, die werfen die halt auf die Straßen und das ist dann überall gemacht so bababa. Aber wenn du, ich glaube, kurz vorher gab es halt auch einen sehr schlimmen Vorfall irgendwo auf der Welt.
In Amsterdam gibt es insgesamt relativ viel Gewalt. Also
ja.
Drogengewalt etc. Ne?
Ja, und wahrscheinlich haben alle gedacht, das sind Schüsse und sind dann halt alle abgehauen. Aber ja, dann
und du bist stehen geblieben, einfach wie du bist praktisch das Äquivalent zu einem Reh, das irgendwo einfach so völlig blöd auf der Straße rumsteht, darauf genau. wartet, dass der Traktor drüber fährt.
Genau, ich war das türkische Reh, was einfach so geguckt hat und sich gedacht hat, krass, Bruder.
Deswegen, das ist das Geheimnis. Wir sind die Überlebenden von Feiglingen, die zu Feiglingen wurden, Ötzi. Und deswegen gehen wir beide jetzt wieder in unseren Bunker unter Keller. Essen unsere Dosensuppe aus dem Eimer und warten darauf, dass die Welt untergeht und wir die Letzten sind, die übrig bleiben. Du und
weißt
ich.
Weißt du, wie wir diese Folge nennen? Surviving the Game.
Surviving the Game. In Klammern, by not attending. By not attending. Surviving the Game, by not attending.
Übrigens, geiler Film von Ice-T damals. Fand ich cool. Also damals. Ich weiß nicht, wie der gealtert ist, der Film, aber...
Nie gesehen. Ich habe diese ganzen 90er-Rap-Filme, so Boys in the Hood und so, ich habe noch nicht mal... aber ich glaube, das
ist
auch
aber
eine
das
Doku,
ist kein
ne?
Gangsterfilm. Das ist kein nicht? Gangsterfilm. Nee, da... soweit ich es noch in Erinnerung habe, also jetzt so Pi mal Daumen, er wird von irgendjemandem mitgenommen, der sagt so, hey, wir gehen jetzt in die Wälder und machen eine Jagd, weißt du? Und dann sind da 6, 7 andere und er ist dann der gejagt wird.
Also auf Deutsch die Tribute von Panem, aber in der Ice-T-Version.
Ja, aber, wobei Tribute von Panem ist ja eher so ein Wettbewerb, wo du überleben musst, aber die sagen
da,
einfach...
Da jagen
jetzt,
sie halt renn. Alle Ice-T.
Ja, die sagen halt so, renn in den Wald, Digga, und... ja, wir jagen dich jetzt gleich. Und die haben halt alle Gewehre, weißt du?
Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass Ice-T überlebt, weil Ice-T ist ein harter
Motherfucker. Ja, das will ich jetzt nicht spoilern. Ich weiß nicht, vielleicht ist er gestorben.
Ice Cube hat ja auch den zweiten Teil von XXX gespielt damals, wo Vin Diesel hatte keinen Bock mehr, weil ihm haben sie ihm zu wenig Geld gezahlt. Und dann hat Ice Cube, der eher so ein bisschen... so ein Möppelchen ist so, ne? Also der ist jetzt gar nicht so ein Actionstar von der Optik her, ist ja jetzt nicht so ein Vin Diesel oder so. Hat dann übernommen als Xavier. Ich habe aber beide Filme nicht gesehen. Wir können mal einen großen Kinoabend machen, dann gucken wir uns gemeinsam XXX 1 und 2 an. Aber wir legen die richtigen ein, nicht die falschen Filme, sonst wird da richtig hart gebumst drin.
Oder wir drehen selber ein und nennen den YYY.
Das ist eine gute... Oh Gott. Mit Özcan Kosa als Ice Cube, der Ice-T spielt. Passt auf euch auf, ihr kleinen Mäuse. Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Küsschen aufs Nüsschen und bye bye und ciao, ciao, Kakao. Tschüss.
This is the end.